Da haben wir einmal Besuch bekommen aus Italien von Ferrari, ein fein gekleideter Italiener. Der hat sich das angeschaut. Der hat nur den Kopf geschüttelt, wie wir da über die Hügelstrecke fahren. Der hat gesagt, das macht ihr mit Rennautos. Das würde kein Ferrari schaffen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Porsche-Urgestein Günther Steckkönig. Diejenigen von euch, die letzte Woche schon zugehört haben, wissen, dass er einer der ersten Auszubildenden von Porsche nach dem Krieg war und haben seinen Weg vom Zeitnehmer an der Rennstrecke bis hinter das Lenkrad der Porsche-Rennwagen auf der Targa Florio oder in Le Mans miterlebt. Wie hemdsärmlich sein Einsatz bei der deutschen Rennsportmeisterschaft eingefädelt wurde und wie es zum berühmten Trigema 928 gekommen ist, den ihr auch hin und wieder mal im Porsche-Museum bewundern könnt, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß jetzt mit Günther Steckkönig.
Ja, 73 deutsche Rennsportmeisterschaft. Da kann ich Ihnen genauso wieder eine spannende Geschichte erzählen. Ich habe auch noch fürs Haus Porsche in der Porsche Sportfahrschule mitgewirkt. Mhm. Und habe da an Wochenenden mit Porsche-Kunden Fahrtraining gemacht. Auf dem Nürburgring, im Österreichring, in Hockenheim sehr viel. Und da habe ich auch den Herrn Heil, der war im Vertrieb, der Herr Heil, der auch mit der Sportfahrschule über die Kunden zu tun hatte, der rief eines Tages an, 73, ob ich denn nicht die deutsche Rennsportmeisterschaft fahren möchte. Na, habe ich zuerst gesagt, ob er mich denn auf der Arm nehmen möchte oder was. Ich habe doch kein Auto, sagt er, aber ich habe ein Auto für Sie. Sag ja, was ist das? Sagt er, ja, er hat einen Bekannten, der hat einen nagelneuen RS, 2,7 Liter, und die Autos wurden im Werk aufgebaut, mhm. Und das war ein Auto von der Stange sozusagen. Na, hat er mir kurz erklärt, also das sei so gegangen, dieses Auto war vorgesehen für einen anderen Rennfahrer, aber da gab es wohl schon, bevor das Rennen losging, zwischen Sponsor und Rennautobereitsteller und Rennfahrer gab es da schon Ungereimtheiten, sodass der Besitzer gesagt hat, mit dem mache ich nichts.
Ja, okay.
Und dann war das Auto frei. Und jetzt der Herr Heil, der mich kannte wieder, der hat das eingefädelt. Sag ja, ich mache das natürlich gerne, das ist ja toll. Hm. Und dann kam der, und jetzt kommt das Verrückte. Also hat er gesagt, am Wochenende, das war Anfang der Woche, das war montags, ja, montags war es, als er anrief. Und sagt er, am Wochenende, am Freitag, ist das erste Training am Nürburgring. Und dort müssen Sie antreten. Der Besitzer bringt Ihnen das Auto nach Weisach. Ich glaubte, ich bin im Märchenland. Ja. Tatsächlich, mittwochs, abends, mein Telefon, da war im Büro praktisch. Ja, da ist jemand für Sie. Da war das ein Vorhangschienenfabrikant aus Speyer. Mhm. Weismann hieß der. Mhm. Da gibt es nochmal einen Weismann, das war ein anderer, der hat auch Rennen gesponsert. Aber das ist der Vorhangschienenmann. Und der stand da, einen Ford, das war ein großer Kombi. Wie ein großer Kombi.
Ein Granada
war
das vielleicht, oder?
Der hieß auch drin sitzen.
Ja, okay.
Hänger, blütenweißes neues Porsche Rennauto drauf. So hat er gesagt, da ist Ihr Auto. Der war mit meinem Freund da, den hat er noch wieder mitgenommen. Wir treffen uns am Freitag am Nürburgring. Tschüss. Na, sagt er, halt! Jetzt habe ich es beinahe vergessen. Sie brauchen ja auch Geld zum Tanken. und hat um 500 Mark in den Händen gekriegt und dann schon gegangen.
Ja, gibt's ja nicht. So kann man auch als Fahrer verpflichtet werden.
Also wenn mir das jemand so erzählen würde, würde ich zunächst sagen, hör mal, das sind doch Märchen.
Ja.
Das sind, so war das. So, und jetzt kommt wieder mein Vorteil, dass ich bei Porsche gearbeitet habe.
Ja.
Jetzt habe ich ja in dem Auto ein Standardgetriebe drin. Hm. Weil von der Stange mache ich halt irgendeine Standardübersetzung, die kriegt dann jedes Auto halt. So kauft es der Kunde und dann muss er für die einzelnen Strecken eben selber Radsätze beschaffen und das Getriebe dann jeweils umstellen für die Strecke. Jetzt habe ich aber zu wenig Zeit gehabt. Ja, jetzt bin ich in den Getriebebau. Sage Leute, auch zum Chef natürlich zuerst, ist ja klar. Könnt ihr mir helfen? Ich habe ihm das kurz erklärt. Ich brauche ein Nürburgring-Getriebe, Nürburgring-Übersetzung. Ah ja, das ist kein Problem. Ah, das machen wir. Da brauchen wir nicht einmal das zerlegen, wir haben ein Getriebe da. Das tun wir auf die Übersetzung einstellen und dann kriegst du das Getriebe. Das sind natürlich Sachen. So, und jetzt habe ich dann dieses Getriebe mitsamt dem Rennauto zu einem Monteur, zum Berthold Kleinbeck, ist auch ein ganz alter Hase, in sein ganz kleine schmale Garage, wo wir so gerade feindlich vorbeikamen am Auto. Und dort sind wir an, ging es los, Getriebewechsel. Da haben wir das Getriebe eingebaut.
Aha.
Und da bin ich heim, habe mich kurz geduscht und dann bin ich ab zum Nürburgring. Mit dem Hänger, mit dem Gespann. Und wir haben das Auto nicht ganz fertig, es war noch nicht ganz fertig, es waren noch ein paar Sachen zu machen. Ich sage, komm her, das lassen wir jetzt, das fahren wir hoch, das machen wir morgen vor dem Training. Wir müssen jetzt los, wir müssen dann auf. Und mein Bruder ist mit mir gefahren. Und bei der Tankstelle Medenbach, hinter Frankfurt, eine Riesentankstelle, da ist 80 gewesen, lange, lange Zeit, Baustelle 80. Und ich ganz präzise 80. Perfekt. Sage, du, also hinter uns fährt ständig einer, ständig, der geht nicht weg, der steht immer hinter mir. Kurz vor Medenbach fährt er vorbei, Kelle raus. Wir haben den wieder rausgelotst, begrüßt. Da sagt er, was wiegt denn das Auto, das Rennauto?
Ja.
Ja, das ist ja ganz leicht, so, da ist Leichtbau. Da hat es eine Menge Aluminium und Kunststoff drin. Das wiegt gar nichts. Das ist ganz leicht. Jetzt wollte der darauf hinaus, dass ich mit dem Zugfahrzeug das nicht ziehen darf. Jetzt war das aber morgens um 3. Und es war ein jüngerer und ein älterer Polizist. Interessante Studie. Der Jüngere, der hat immer weiterbohrt.
Der muss ich noch beweisen, ne? Das sieht man immer wieder. Das sieht man immer im Polizeikontrolle.
Immer weiter. Der Alte, der hat mich schon längst verhandelt.
Ja, ja, genau. Und kann dann aber nicht eingreifen.
Ja.
Ne?
Nein, so war das. Sie sagen es, so war das. Und dann sagt der Alte hat noch angefangen, ja, sag mal, haben Sie irgendein Papier von dem Auto oder was? Nein. Ja. Haben Sie Papier von Ihrem Zugauto? Ah ja, klein, im Moment, und haben da gerustelt. Auch nicht. In der Handschuhfach rumgerustelt. Habe ich gedacht, da ist was drin vielleicht. Aber hab ja, das ist, ja, haben Sie überhaupt Führers? Dann kam noch ein LKW-Fahrer. Das Erste, was der Junge gemacht hat, hat den LKW-Fahrer herzitiert und gesagt, was wiegt das Auto? Dann hat er auch ein viel zu hohes Gewicht angegeben. Ich sage, Leute, das ist ein Rennauto, das ist leicht. Und der Alte hat dann gefragt, ja sag mal, wenn das so ein reicher Mann ist, wo das Auto gehört, hat er auch eine Jagd? Jagt er auch? Ich sage, das weiß ich nicht, das ist keine Ahnung. Also ja, der Alte hat mich... Aber sie haben mich dann, jetzt zu guter Letzt, also sie haben dann gesagt, also passen Sie auf, Sie haben ein Riesenglück, dass hier im Umkreis von dieser Tankstelle, also auch wenn man ein paar Kilometer fährt, keine Waage ist.
Okay.
Wenn da eine fest installierte Waage wäre und wenn es nicht jetzt nachts um drei wäre, dann wären die mit mir auf die Waage gefahren.
Und hätten sie den nicht ziehen dürfen eigentlich mit dem
Wahrscheinlich
Wagen?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, okay.
Und sagen sie, also gut, dann fahren sie jetzt zu und trainieren sie gut, auf Wiedersehen.
Was für ein Aufwand immer, ne?
Ja, und dann sind wir oben angekommen und oben am Ring haben natürlich Leute wie die Fitzpatrick und die ganzen Asse da, die haben natürlich geglaubt, jetzt kommt der Steckhönig mit dem Bergswagen.
Ja,
den habe ich auch im Ofen als Meinung. Die haben immer geglaubt, der kommt jetzt direkt aus Weißerhaus der Rennabteilung.
Stimmt ja auch, nur das Auto wurde angeliefert. Ne?
Ja, ja, aber da war also wirklich gut. Ich habe Unterstützung gekriegt, das ist ganz klar, ja. Mit dem Getriebe
ja,
zum Beispiel.
Okay,
aber das große Ganze muss ich schon selbst machen. Ja. Und dann ja, und da haben die auch gedacht, jetzt kommt der Werkswagen aus Weißach. Hm. Und dann haben die aber, wo wir es wieder beide unterm Auto lagen und die restlichen Sachen fertig gemacht haben, haben die gesagt, also irgendwas stimmt.
Was ist da falsch gelaufen?
Also irgendwas stimmt und nicht, sonst würden die das nicht selber machen. Und dann habe ich noch Folgendes angeordnet. Da hat sich mein Bruder schier verrückt worden. Ich habe gesagt, Klaus, wir fahren das erste Training nicht. Ich war verrückt. Wenn es dann regnet nachher und so, hat er auch recht gehabt. Mhm. Aber ich sagte, nein, das Auto wird komplett sauber fertig gemacht. Und dann fahre ich. Und vorher nicht. Mhm. Und so haben wir es auch gemacht. Da haben die vollen, das kann ja nicht sein, das kann jetzt wirklich sein. Und dann das nächste Training bin ich gefahren und da bin ich Zweitschnellster gewesen. Unter den Großen.
War doch wieder das Werksauto.
Und das war super.
Ihr Bruder hat auch was mit Porsche gemacht oder war das einfach nur?
Nein, der war auch zeitgleich bei Porsche.
Ja, okay. Ja. Da war der Besitzer vom Auto auch zufrieden.
Der war sehr zufrieden.
Das glaube
ich. Der war sehr zufrieden. Der hat auch gleich gesagt, du, pass auf. Weil ich habe den gefragt, immer, wenn ich sagte, wir sollten jetzt dann einmal beim Schreiber neue haben, sich da. Bestellen, kaufen. Da brauche ich nicht mehr fragen.
Okay.
Das war eine gute Geschichte.
Da sind Sie die ganze Saison mit dem Wagen gefahren?
Die Saison, ja.
Und sind aber auch immer selber auf Achse hingefahren?
Ja, nein, haben wir ja. Das hat auch der Besitzer zeitweise gemacht.
Nicht auf Achse, aber immer haben selber den Wagen dahin gebracht? Nee, hat der Besitzer gemacht.
Nein, okay, das hat er nachher immer gemacht.
Ja, okay.
Der hat ihn auch mal runtergeschmissen beim Hinfahren.
Vom Anhänger?
Aufs Dach, ja.
Ach nee.
Da habe ich einen Anruf gekriegt am Nürburgring, da ist schon bald das Training losgegangen. Du, das Auto liegt gerade auf dem Dach in der Landschaft. Aber wir kommen morgen früh, das machen wir in Nacht wieder.
Da haben sie dir wieder hingedenkt.
Ja.
Mensch, wie toll stabil so ein Porsche ist. Ne? Aber ein RS ist ein beeindruckendes Rennauto. Ne? So ein normaler 911 RS finde ich ist eine Riesenerscheinung.
Ja, ist beeindruckend. Wie gesagt, wenn man sich überlegt, dass das wirklich das Auto von der Stange weggeholt wurde und das war da oben die zweitschnellste Zeit, also das war schon eine gute Sache.
Und Sie sind gesamt Fünfter geworden?
Ich bin dann Fünfter geworden. Also ich hatte natürlich, das muss man auch klar sagen, gegen die Werksauto von Ford, das war der Glemser mit dem Escort.
Hm.
Das war der Haier mit dem Cabri, dann ist ein BMW dabei, der Basche war dabei von BMW noch. Also lauter gute Leute.
Das waren die Werksautos, ne? Die Werksfahrer.
Das, und die sind besser gegangen, die Autos. Da habe ich auch noch bis ich habe das auch mal etwas laut ausgesagt. Also man muss mal wissen, wenn so ein Rennfahrer aus dem Rennauto kommt, aussteigt, frisch nach dem Rennen.
Mhm.
Wenn man ihn da erwischt zu einem Interview, da kann es sein, dass Dinge rauskommen, die in der Regel nicht rauskommen.
Die Diplomatie liegt noch im Auto, ne?
Ja. Und das wissen natürlich auch Journalisten.
Mhm.
Und da muss ich immer, das war mir aber gar nicht so bewusst, da muss ich immer gesagt haben, ich habe einfach zu wenig PS. Und dann musste ich zum Fuhrmann kommen, zum Dr. Fuhrmann.
Okay, ja. Zum Vorstand direkt.
Und da habe ich ihm das geschildert, wie das ist, und habe gesagt, Herr Professor Fuhrmann, kommen Sie doch mal zum nächsten Rennen nach Hockenheim. Mhm. Ja, das mache ich. Da ist gekommen. Und da ist auch der Capri grenademäßig vorne rausgefahren. Und dann hat er gesagt, ja, da müssen wir was machen.
Okay. Ja. Und das war, einerseits war das ja ein privater Einsatz von Ihnen, ein
ja,
privates Auto, aber trotzdem hat der Vorstand gesagt, also zu wenig PS darf man der Presse gegenüber nicht sagen. Ja, ne? Das wird dann schon noch hineingeguckt.
Das ist richtig. Okay. Und wie gesagt, dann, ja, da bin ich 50 geworden. Das war für mich ein guter Platz. Hm. Ich habe auch eine gute Unterstützung von Hugo Emde gehabt.
Oh, der Bildstein-Rennen-Dienstleiter.
Mit dem habe ich auch gute. Der hat, sag mal, das, was in seinem Bereich ging, hat er mir schon auch geholfen. Mhm. Der hat mir meinen ersten neuen Rennanzug geschenkt.
Okay.
Den habe ich nicht gehabt. Ich hab von Linge abgetragene Sachen gehabt, aber ist egal, war auch gut.
Ja.
Aber der Hugo Imde hat mir gesagt, also so geht es jetzt nicht mehr. Das ist, du brauchst einen richtigen feuerfesten Rennanzug. Und also Hugo war nicht, auch seine Frau.
Hm.
Der Renndienstbus, der war mir immer willkommen.
Der Bildsteinbus, ja. Das war so die graue Eminenz, ne? Kaffee Emde hieß es
auch
immer.
Ne?
Rainer Braun hat da viel erzählt. Ja,
ja klar. Also da kann ich nur Lob sagen über den Hugo Emde.
Hm.
Die haben mir schon geholfen und ja, die hat auch die Industrie dann, ja, für den 5. Platz habe ich dann von der Industrie als Privatfahrer habe ich da, weiß ich, einen Satz Reife und Öl und so Sachen halt bekommen. Ist auch gut, das war.
Ja klar, als Privatfahrer ist ja alles gut, ne? Was man so als Unterstützung bekommt.
Ja.
Und sind Sie dann die weitergefahren, die DRM, oder hat man da überlegt bei Porsche, dass man da mal nachlegt, weil das ja der Fuhrmann da gesehen hat?
Nein, das ging jetzt so weiter. Das war 73. 74 hätte man, da ging es auch, kam da nicht eine Ölkrise auch dazwischen.
Ja, ja, klar, das waren die Jahre, ne?
Ja.
Wo das so rein losging.
Also die Ölkrise hat eigentlich auch bewirkt, dass der Herr Weismann, der Besitzer meines Autos, ein neues Auto hätte kaufen müssen.
Mhm.
Also wir sind jetzt schon in eine Zeit reingerutscht, wo man eigentlich in jede Saison ein neues Auto haben muss.
Okay.
Und das ist auch eine Zeit, die wir Kleineren nicht so gemocht haben. Wir sind tatsächlich Zeiten gewohnt, mit dem 904 oder mit Carrera 6 konnten wir doch immerhin, weiß ich, vier oder fünf Jahre fahren.
Ja, ja. Kann man sich tatsächlich nicht mehr vorstellen aus heutiger Zeit, ne?
Nein.
Wo dauernd Updates kommen und dauernd neue Teile gekauft werden müssen.
Ja. Und da hat man das auch sauber gerichtet, sauber gemacht und dann ist man wieder gefahren mit dem Auto. Und da, 74, hätte sich da weiß man, ich kann das mir nicht leisten. Ich kann jetzt nicht ein neues Auto kaufen. Mhm. Zumal ich auch mein jetziges noch habe. Das will gerade auch niemand. Also so ging das dann wieder aus. Naja, ich habe dann Fahrerei, habe ich natürlich auch in Weissach und auch auf Strecken fürs Haus Porsche viel gemacht.
Ich wollte gerade sagen, da kam der erste Porsche Turbo, der 911 Turbo, glaube ich, war.
Ja, ich bin auch den 956er viel gefahren und 98er und 96er, alle.
Also auch die ganzen Rennwagen eingefahren und so. Und das gab ja immer einen ganz harten Test, das hat mir ja der Norbert Singer erzählt.
Ja, auf der Friedelstrecke.
Also da haben sie ja die Rennwagen richtig malträtiert, ne?
Furchtbar. Das hat aber uns.
Ja,
das ging auch
also,
in der Fahrung.
Das waren Kopfsteinstrecken und
einen
kurzen Sprung.
Ja. Da haben wir einmal Besuch bekommen aus Italien, von Ferrari.
Aha.
Ein fein gekleideter Italiener. Der hat sich das angeschaut. Der hat nur den Kopf geschüttelt, wie wir da über die Hügelstrecke fahren.
Das glaube ich.
Der hat gesagt, das macht ihr mit Rennautos. Das würde kein Ferrari schaffen.
was aber natürlich Porsche in Le Mans immer zugute gekommen ist, ne? Dass die Autos einfach...
Wir sind oft haben. Noch gefahren, weil ich sage, das sind die Mannschaft schon Training an der Rennstrecke in England gefahren.
Ja.
Und da haben wir noch Meldungen hinübergeben können, hey, das so oder da mit dem oder dort oder das probieren und das ist besser.
Ja, guck an, also das, so wie man es heute auch macht, das, ne? Wo die ganze Zeit mit dem Simulator mitfahren und zwischendurch noch irgendwelche neuen Drücke einstellen.
Das haben wir da auch schon gemacht.
Ja, okay.
Gut, und die 24 Stunden, die sind wir auf der Rolle gefahren.
Das müssen Sie mal erzählen. Das ist ja, das, ich habe das mal gelesen, mit dieser komischen Uhrscheibe. Ne?
Also das war das Rennauto und im Blickfeld des Fahrers war eine Pappscheibe. Da war eigentlich die Strecke Le Mans drauf gezeigt, also nur die Abschnitte.
Ja.
Abschnitte und den Gang und die Drehzahl.
Die man fahren musste.
So, ja. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich, und das ist laufen
wie eine Uhr.
Ja.
Genau.
Ja. Und dann habe ich da die Abschnitte mit der Drehzahl in dem Gang und so immer geschaltet und gekuppelt, alles.
Gefahren auf einer Rolle.
Auf der Rolle.
Im 917, oder was war das damals?
Das war 917er, ja. Und im 928er bin ich auch mal gefahren. Ah ja, und da war es laut da drin. Wahrscheinlich ist das die Folge da.
Ja, man hat das irgendwie damals nicht so auf dem Zettel gehabt, dass man sich auch einen Gehörschutz reinmachen könnte.
Ne? Man hat es gewusst, aber ich habe damals, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals auch eilig gehabt. Da hat man andere Sachen auch geschafft.
Ja.
Man hat gesagt, hey, du bist jetzt wieder dran. Und dann ist man da auf der Prüfstand gerast und in das Auto rein und los.
Ja.
Und dann habe ich einmal keine Ohrstöpsel rein. Und ich habe einen Tag lang nichts mehr gehört.
Das glaub ich.
Gar nichts, das war furchtbar. Und wenn die Tür offen war von dem Prüfstand, hat man das nur in Weissach fragen hören. Ja, das hat man so gemacht. Also so gesehen hat man schon, gut, heute machen wir ja, heute kann man ja viel auf Rüttelprüfständen machen.
Und, ja.
Man, die fahren heute ja mit dem Formel 1, fahren die ja bewusst über die ganzen Curbs.
Mhm.
Wenn sie glauben, da müssten sie drüber, um eine gute Zeit zu fahren. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, ob nicht sauber gefahren, aber nicht da drüber geritten, ob das nicht schneller ist. Ja. Vielleicht bin ich aber auch, ich meine, die probieren es ja, die haben ja Beweise.
Ja.
Und deshalb müssen die dann über die Curbs fahren und es muss eine, weiß ich, wie viel Formel 1 Distanzen dann halten und so weiter. Das, so macht man das halt.
Ja.
Das heißt, das bricht deshalb nicht auseinander.
Aber die Autos wurden schon echt hergenommen. Ne? Und vor allem finde ich diese Prüfstandsläufe so interessant oder so, also fast zermürbend, oder? Stundenlang dagegen so eine Pappscheibe zu gucken und dagegen zu fahren, 24 Stunden.
Ich glaube, das geht nur mit Enthusiasmus und mit
natürlich, ja, klar.
An Le Mans denken.
Und, ja. Und selber fahren. 1976 war es soweit. Ne?
76, ja. Da war es dann soweit. Da bin ich mit Just von Justen Auto gefahren, ein 908-3, leicht motiviert von Höchst. War vielleicht nicht ganz richtig, aber das weiß man halt vorher auch nicht so. Ich meine, die viele Windkanalsachen hat ein Privater auch nicht. Die kann er auch nicht ohne weiteres. Wir hatten so ein Bugteil, das wie der Donoju-Wagen, also so ähnlich hat das ausgesehen. Und das war, da war das original runde Teil aerodynamisch besser.
Ja, okay.
Ja, es hat, das hat mir auf der Geraden hat mir das Zeit gekostet.
Aber trotzdem ganz charakteristisch ins Auto. Ich finde auch wieder ein Auto, was man auf Fotos immer wieder erkennt.
Ja, Nummer 17 in Gelb.
Ja, und der 908 ist irgendwie ein tolles Auto, oder?
Ja, den mag ich am liebsten. Weil der ist,
sagen viele, ja.
Klein, leicht, wendig.
Ja, wie so ein Kart, ne?
Ja, was soll.
Leicht.
Ja, mit dem Just, ich meine, das war natürlich ein tolles Angebot von Just. Da kommt jetzt raus wieder, dass ich durch die Rennerei-Betreuung bei Porsche viele Menschen, die mit Rennen zu tun hatten, sprich auch Reinhold Jöst, kannte. Mhm. Und da kommt das kommt da jetzt gut raus. Irgendwann sagt mir der Herr Jöst, er hätte einen Platz frei mit dem Ernst Kraus. Ah, ja, sage ich, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und ja, da gibt es natürlich auch, da gibt's auch zwei ganz markante Sachen. Das erste war, dass die Autos stehen ja eine Stunde, mindestens eine Stunde, vor dem Start draußen auf der Gerade in ihrer Startposition. Mhm. Und wenn es schönes Wetter ist, und das war 76 immer, ich hatte also keinen Regen, das war mir sehr recht, immer schönes Wetter, da war es sehr heiß. Und jetzt ist also dann der Start letztendlich gekommen, Ernst Kraus fuhr den Start. Das ist immer so, der richtig Geld einbringt,
ja, okay,
fährt den Start, dass er den wenigstens gemacht hat. Und dann kommt er rein nach seinem Turn und sagt, du, wir haben Benzin in der Sitzschale. Ich sage, aha. Das ist nicht schlimm, aber ich sage, da ein paar alte Porsche-Lappen ausdrückt, witzelt und zwei frische rein und dann geht's weiter. So haben wir es auch gemacht. Jetzt haben wir dann immer überlegt, warum haben wir denn das?
Ja.
Jetzt gibt es nur eine Sache, das war so heiß dort am Start, die Stunde, dass aus über irgendwelche Belüftungsschläuche oder was Benzin in die Schale rübertropfelt ist. Und ja gut, das kriegen wir hin. Da bin ich fahren, meine Tour, und war aber immer noch gut, so ganz sauber haben wir das auch nicht rausgekriegt. Und ja, ich dachte, das machen wieder neue Lumpen und weiter. Da wird man, das ist der Rasse, aber da.
Unglaublich, oder? Dass man da nicht weiter drüber nachdenkt. Sagt, ich habe Benzin im Inneren.
Nein, da darf man nicht da am anderen. Herr Butt hat drüber nachgedacht.
Ja.
Weil ich mal, es kommt später, bin ich mal nicht sauber gekommen von der Zeit her. Und dann hat er schon Sorge gehabt, das Auto brennt.
Ja.
Weil das liegt ja dann auch nahe.
Ja, ja.
Jetzt bin ich dann in meinen Wohnwagen gegangen und habe mich umzogen und spüre, wie dahinter im Po alles offen ist und rotes Fleisch. Alles offen. Oh, habe ich gedacht. Da müssen wir mal gucken. Neben mir war ein Lastwagen, ein 7,5-Tonner, so wie ein Werkstattwagen, so in der Größe. Da war ein Masseur drin. Da hat er also die Großen unserer Zeit gemassiert. Und dann denke ich, jetzt klopfe halt auch mal an. Und dann sage ich, was ist denn, sag, ob er mir nicht da eine Flasche drauf machen könnte. Sag ich doch, nee, das mache ich nicht. Dann müssen sie ins Medical Center, zu den Ärzten. Also, das gefällt mir nicht so recht. Dann, jetzt weiß ich nicht, wie das der Jantke erfahren hat.
Als Manfred Jantke.
Ja, als Rennleiter. Hm. Der muss es erfahren haben. Und jetzt klingt es wieder verrückt. Letztlich höre ich Martinshorn. Ich denke, hey, fährst Martinshorn durchs Fahrerlager. Hält an meinem Wohnwagen. Die rasen mit der Trage raus. Sag, hey, die Trage können Sie gleich wieder einpacken. Ja, Sie müssen mich da holen ins Medical Center. Sag, aber da liege ich nicht drauf. Dann vorne rein ins Führerhaus. Da sind wir da zu dritt vorne drin geguckt. Ja, das war gefährlicher wie Rennfahrer. So wie der mit mir durchs Fahrerlager gefahren ist. Wirklich, das war wirklich gefährlich. Da laufen Leute, da laufen Hunde, da laufen Kinder.
Ja.
Jetzt, wenn ich da reinkomme zu den Medical Center und zum Arzt, dann sagt also alles mit, auch mit Englisch, Französisch gemischt. Ich möchte ein Pflaster, nur ein Pflaster. Ja, er gibt mir eine Spritze, dann sage ich überhaupt nicht. Keine Spritze, ich weiß nicht, was der mir spritzt.
Ja, eben, und Sie wollen ja noch fahren. Sie
hätten
ja noch fahren
müssen. Ich noch fahren, habe ich gesagt, in so und so viel, weiß ich, 20, 30 Minuten fahre ich wieder. Ja, das spritzt, nein, nichts. Da habe ich mit dem lang rumgerechnet. Und tatsächlich hat er mir ein Pflaster drauf gemacht. Und dann haben sie gefragt, ob sie mit mir wieder runterfahren soll. Das sei, nein, ich gehe zu Fuß. Und dann bin ich zu Fuß und bis ich dort war, ist er schon wieder weg gewesen. Das hat nicht gehalten. Aber jetzt bin ich zu meinem Masseur und habe gesagt, jetzt machen Sie das, was die Ärzte so provisorisch gemacht haben, richtig drauf. Und das hat er gemacht.
Ja, okay.
Und dann war es gut. Und das ist erst zu Hause bei mir erst wieder weggekommen, Nachel gemacht.
Und das ist aber einfach aufgeätzt durch den Sprit?
Vom Sprit, ja. Das ist aggressiv, sehr aggressiv.
Ja, eben, aber das müssen ja auch Schmerzen gewesen sein, oder? Wenn man die ganze Zeit da drauf sitzt.
Das merkt man beim Fahren nicht.
Okay.
Das sind freilich Schmerzen, aber das ist...
Und der andere Fahrer?
Was? Der hat auch weiter gemacht. So. Ja. Der hat auch weiter gemacht. Bei dem anderen Fahrer war Folgendes. Der hat eigentlich, der ist Interserie-Fahrer. Der hat eine eigene Interserie. Also so, ja, Donau-Vorläufer-Auto. Also 1917, 10 war das. Ist der gefahren in der Meisterschaft.
Okay.
Und der wollte aufhören. Und wollte aber, der hat sich irgendwie ein Traum aufgebaut, dass wir Le Mans gewinnen. Und ich sagte, also ernst, wenn wir recht weit vorne fahren, das ist nicht schlecht. Du musst mal gucken, wer da fährt. Da fährt der X mit dem 936er vorbei. und weißt du, wer alles. Was willst denn du da gewinnen?
Ja.
Der war ganz verrückt. Und dann kam noch ein kleiner Zwischenfall, aber der war berechnet. Die Leute haben die Erfahrung gehabt, dass der Zahnriemen für die Einspritzpumpe, Benzineinspritzpumpe, dass der brechen kann im Lauf der Stunden. Und deshalb hat mich der Reinhold Jöst ausgestattet mit Werkzeug und einen Zahnriemen in der Hosentasche.
Okay.
Und einen Besenstiel zum das Heck hochstellen und abstützen. So, das war so mein Werkzeug. Und ein paar Schlüssel und eine Wasserpumpenzange. Und tatsächlich, Sonntagmorgens, Tag war es, das war gut, typisch da, ja, das ist jetzt die PC-Pumpe. Und stehen geblieben dann. Und dann habe ich was nicht richtig gewusst. Da sind Franzosen hergerast und haben mich geschoben.
Ja, das dürfen die nicht, ne?
Ja, das habe ich auch geglaubt. Und habe gesagt, und habe die verscheucht und geschimpft für den Rohrspatz. Und dann haben die mir aber erklärt, pass auf, die haben mich richtig beruhigt dann. Wir dürfen dich... Aus der Gefahrenzone schieben.
Ah, okay.
Das ist erlaubt.
Okay.
Und die haben mich tatsächlich auf den Rasen rausgeschoben. Da ging es flach hinaus. Und dann ab dem Moment sind sie alle so da gestanden.
Okay.
Dann sind weg gewesen. Aber ich habe auch gemeint, Mensch, die schieben mich jetzt und jeder sieht es. Und dann werde ich disqualifiziert.
Ja.
Nee, das ist also aus der Gefahrenzone raus. Das hat mir auch eingerichtet.
Ja.
So, und dann ging ich ins Werk. Dann habe ich von hinten, wenn ich auf der Sitz gestanden habe, mal reingeschaut, wunderbar, Fetzer vom Zahnriemen, also wunderbar. Und dann ging es los, Heck auf, Stütze drunter, die Franzosen sind so aufgeregt. Geschwind das Ding wechselt, draufgeschoben, die Mechaniker haben gesagt, du machst nur Grobeinstellung, Feineinstellung machen wir schneller an die Boxen. Also, grob draufgeschoben, anzogen, besser still aus, alles wieder rein, Heck runter, brumm und weg.
Standen da Mechaniker dabei von Jöst, die da zugeguckt haben? Nee, die haben es nur vorher gesagt. Ne?
Die sind an der Box.
Okay, alles klar. Nicht? Das dann sind sie gleich in die Runde, in die Box und haben es dann da fertig gemacht.
Das waren nur die Hilfsperson oder ja, die okay. Strecke-Poste da. Die waren da. Und da haben sie, da hat der Herr Bode in der Box Angst gehabt, dass das Auto brennt vielleicht.
Ja, okay.
Aber da hat Porsche das erste Mal mit Funk gearbeitet und da ist Stommel und Schurti mit dem 935 gefahren. Und die hatten Funk und der Stommel hat gesagt, über Funk, der Stecher, ich stehe am Rand und schraubt. Dann haben sie gesagt, dann kommt er auch wieder. Ja, das war die Sache in Le Mans. Und dann hat mich ja der Willi Kausen, das war auch so eine tolle Einladung, hat mich nach Silverstone mitgenommen, mit seinen Boliden, also den 917-10. Das ist ja kein Auto.
Ja, okay, alles klar.
Kennen.
Ja.
Er hat den Turbo gehabt und ich habe den Saugmotor gefahren. 12-Zylinder-Saugmotor. Aber das erste Mal unter diesen Hautecken da, die Engländer, die da immer fahren.
Ja.
Ah, ja, der Willi hat er gut gemacht. Da hat es fürchterlich geregnet im Training. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt fährst du raus.
Ja.
Und ich sage, was? Doch, fahr du jetzt. Jetzt fährst du ganz allein auf der Strecke. Jetzt kannst du die Strecke lernen und ein bisschen merken, wo Wasser steht. Weil wenn es im Rennen Wasser steht und regnet, ist das hilfreich. Mhm. Und dann bin ich da gefahren, ganz allein. Da ist mir batschnass nachher. Da kommt vorne, da wo die Lenkstange fürs Lenkung, fürs Rad, da, das ist ja alles offen. Da kommt Wasser, jede Menge Wasser. Da ist man eben nur ein bisschen batschnass. Man sitzt da voll im Wasser.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Aber das ist gut gewesen als Schule.
Der große Willi Kausen.
Willi Kausen, naja. Da ist noch, nur vorne links Blatt gekriegt. Das habe ich gar nicht gleich gemerkt. Wenn man mit den Reifen, wenn man einigermaßen flott fahren kann, sitzen die gar nicht gleich so zusammen, also so platt, sondern die erhalten sich die Form einigermaßen.
Die Zentrifugalkraft.
Ja.
Ah, okay.
Und erst wenn dann ein Broker wegfällt oder so, dann wird es kritisch. Und mir ist, das habe ich irgendwie so, irgendwie habe ich gesehen, da ist was weggeflogen. Jetzt war das der Rückspiegel. Der sitzt da vorne auf dem Kotflügel drauf. Aha. Und da muss der Reifen irgendein
was
gestreift haben und der Spiegel weg. Und da haben sie mich reingeholt. Und dann habe ich dort auch das Gentleman-Verhalten der englischen Kommissare kennengelernt. Es sind ganz viele ältere Männer, vielleicht sind die früher auch im Motorsport tätig, aber richtig, wirklich Sportsmänner.
Okay.
Und die haben mir also erklärt, die sind sofort angestanden am Auto, beim Kausen, wo wir stationiert waren. Die haben gesagt, da ist was weggeflogen. Das haben die mitgekriegt. Ja. Wie, weiß ich auch nicht. Und das muss jetzt repariert werden. Die haben sich das angeguckt. Ah ja, gut, das kann man machen. Das geht in Ordnung. Und wenn das soweit ist, dann holt ihr wieder uns und wir geben das frei.
Ja. Strenges Regiment.
Ja. Oder haben wir mal einen zu alten Sturzhelm gehabt. Und dann haben sie mir den Arbeiterabnahme, haben sie gesagt.
Da muss mal wieder investiert werden in die Ausrüstung.
Brauchst du einen anderen Helm.
Okay.
Dann wollte ich den meinen mitnehmen. Hat er gesagt. Den holst du dir nach dem Rennen hier ab. So. Aber jetzt kommt's. Am Ende des Rennens, wie ich reingerollt bin ins Fahrerlager, stand einer von denen da und hat ihn gebracht. Die Engländer sind da schon, also ich habe die als sehr feine Leute kennengelernt. Nicht richtig perfekt.
Mhm.
Das war das, was aber nur für Autos
war. Sind die auch den 935 von Jöst Le Mans gefahren?
Ja.
Und da hat es ja wirklich Feuer.
Oder? Da gab es wirklich Feuer, ja. Ja. Ja, das war 81. Zahlemann war da ein Kolumbianer.
Sie haben nie zahlen müssen, aber auch kein Geld bekommen, oder? Nein. Also das war einfach, Sie sind umsonst gefahren, Spesen und Hotel bekommen, aber Sie mussten auch kein Geld mitbringen.
Nein.
Ja, okay.
Nein, das konnte ich nicht.
Also waren, Sie waren der schnelle Fahrer quasi für die Paydriver, die das, den Einsatz bezahlt haben.
Ja, gut, vielleicht so, ja. Da hat es andere auch schnelle gehabt, so ist es nicht. Aber die zwei, also der Kolumbianer ist das erste Mal in Le Mans gefahren und als erster Kolumbianer, da war ein Mordsaufwand, da war eine kolumbische Flagge übers Auto am Start, da wo so eine Stunde steht.
Ja.
Und war, glaube ich, von der Botschaft jemand da, also richtig aufgezogen. Und sein zweiter Mann war ein Amerikaner. Und die haben dann mich mal, eins war denen ganz wichtig, das waren beide Brillenträger.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, ob ich gut hätte bei Nacht. Ich sage, ja, ich komme ganz gut zurecht. Also dann hätte sie die Bitte, dass sie die Nachtgeschichte war.
Die Nachtgeschichte, das klingt ja auch nach längeren Turns eigentlich, ne?
Ah ja.
Schon gleich doppelt gefahren.
Ja. Und so, und jetzt kam, das ist auch gut gegangen, das Auto, sehr gut. Also da habe ich mir auch schon ein bisschen mehr geträumt von weit vom Fahren.
Mhm.
Ja, und dann ist ein Pleuel gebrochen.
Okay.
Pleuelstange, die habe ich, da habe ich noch Poker zu Hause.
Und da hat der Wagen dadurch Feuer gefangen?
Der hat sofort gebrannt.
Okay.
Der, wenn so in der Reihe vom Motor bricht, die durchschießt das Gehäuse.
Okay.
Und und aus dem Gehäuse sprüht Öl und dann gibt es nur glühende Lader.
Ja.
Und dann ist
Steuer vorbei. Ja.
Ja, dann brennt es. Das hat also einen Mordskrach getan. Da habe ich nur rollen lassen. Und dann war es taghell bei mir im Auto. Aber wirklich taghell. Und jetzt kommt wieder das riesen Glück. Erstens einmal habe ich sehr gute Kontakte zum Herbert Müller gehabt.
Stumm mehr habe ich.
Ja, Herbert Müller hat mir immer gesagt, du, wenn du mal Probleme hast mit Feuer, schau zu, dass du zu Leuten hinfährst.
Ja, mit dem Feuerlöscher dann.
Ich helfe dir.
Mhm.
Probier das. Ich meine, es ist natürlich so, je nachdem, wo du ausfällst, gibt es keine Leute. Ich komme da an, eben raus, eben eine Wiese, große Wiese. Und da rennen schon einige kleine Männle für mich im weißen Overall. Jetzt war dort ein Feuerwehrdepot.
Okay.
Das muss ich mal vorstellen. Also
perfekte Bedingungen.
Ja, und ich habe ausgeguckt und haben dann rollen lassen. Ich habe ja keinen Motor mehr gehabt. Aber mir hat es bis dorthin gereicht. Und ich bin noch nicht ausgestiegen gewesen. War mal Feuer aus. Also, alle Achtung. Also, mit dem Handfeuerlöscher hätte man da keine Chance mehr gehabt.
Ja, das denke ich, wenn so ein ganzer Motor in Flammen steht.
Ja, und da bin ich dann... parallel zur Rennstrecke konnte man, das ist nicht weit von Start und Ziel gewesen, in Le Mans, da bin ich dann, das ist auch noch interessant, dann kommt ein Porsche-Mitarbeiter, der als Zuschauer dort stand, kommt her, hey, was machen Sie für Sachen und so weiter. Dann habe ich dem noch gebeten, ich habe noch Patrick kurz abgeschlossen, falls doch noch was ist, und habe den gebeten, ob er nicht beim Auto bleibt. Mir war das immer wichtig, dass man beim Auto bleibt, weil man weiß nie, was da alles geschieht. Dann sagt er, ja, selbstverständlich, er bleibt da. Ich sage, ich gehe jetzt schön auf zu den Boxer, schaue, dass ich den Reinhold Jöst kriege und mit ihm spreche. Und dann komme ich wieder. Und dann bin ich dann zu Jöst. Der Jöst hat es natürlich erfahren gehabt, so, das ist klar, das geht ja schnell rum durch die Strecken. Der Feuerball, der Steckkönig mit dem Feuerball oder was weiß ich, was er auch in der Zeitung am anderen Tag geschrieben haben. So, und dann habe ich gedacht, meine Gott, ich bin ein bisschen so ein Typ, wo immer sofort rumgrübelt, ob ich noch was retten hätte können. Habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich was anders machen können? Da mache ich immer schnell dran rum. In dem Fall hat mir dann auch ein Motorumann erklärt, sagt er, sag mal, spinnst jetzt. Wenn du von mir aus 7000 Drähte hast, was willst du, so schnell kannst du den Motor nicht abstellen. Das geht einfach nicht. Also da war ich schon mal ein bisschen beruhigt. Und der Jöst selber war eigentlich gut beieinander und sagt, sieh, eigentlich, ich muss mich eigentlich bei Ihnen bedanken. Er sagt, bitte. Ja, wieso? Wenn da einer von den anderen zwei draufgesessen wäre, die hätte sofort gehalten und wäre davor geschaut.
Ja.
Die wäre weglaufen.
Ja.
Dann wäre das Auto jetzt nicht mehr da. Und dann ist er sofort, hat er einen Hänger und einen PKW, sagt, jetzt fahren wir mal runter und holen den. Dann haben wir ihn geholt, dann habe ich einfach schon mal verabschieden können. Und dann hat er es dann in sein Zelt, schönes Zelt gehabt mit Licht. Sagt er, Menschenskind, das ist super. Da ist halt nichts kaputt. Da ist der Flügel, ist so.
Ist angeschmolzen.
Die Glasfaserfahnen sind da. Wenn du da das Harz rausschmilzt, dann hängen die so Last darunter. Und dann habe ich was Tolles erfahren. Eine Woche später war Norrisring. Und da ist der Jochen Maas mit dem Auto gefahren. Und das hat mir geholfen, muss ich sagen. Ja, das war schade, war sehr schade. Ja, aber das liest man auch. So Sachen sind jetzt so langsam vergessen.
Okay, das ist ja da genau das, was hier interessant ist. Ne?
Sie haben mir ja ein paar Stichworte auch zugeworfen, wunderbar. Gerade mit den Le Mans-Geschichten und Kausen.
Es gibt noch
was?
Eine Sache, wenn wir jetzt schon bei den 80ern sind. Sie sind den 959 Rennwagen gefahren. Also es gab ja ganz kurz die Idee, den Wagen nicht nur auf der Paris-Dakar einzusetzen, sondern auch als Gruppe B Rennwagen, als 961.
Ja, ja, ja.
Und den
ja,
durften Sie fahren.
Das ist natürlich auch richtig. Da kommt ein Vorgedanke. Ich habe mit dem 959 Serienauto sehr viel zu tun gehabt.
Mhm.
Das war auch so ein Sonderprojekt, wenn man so will.
Ja.
Wo es auch, ja, einfach auch ein bisschen, ohne sich jetzt da besonders herauszustellen, aber da musste man auch ein bisschen reinbeißen und durchziehen und durchhalten,
ja.
Weil man kann ganz klar sagen, dass das mit sehr kleiner Mannschaft betrieben wurde damals und dass die wichtigen großen Konstrukteure auch gar nicht immer die Zeit hatten, für dieses Projekt zu arbeiten.
Okay.
Und da musste man umso zäher unten in der Werkstatt kleineren sein, dass da weitergeht und vorwärts geht. Und da sind auch viele Nachtprobefahrten dabei,
ja.
Wo dann das Auto nachts halt ja, getestet wurde Richtung Würzburg auf der Autobahn. Und morgens sind dann für die Monteure Aufschriebe an der am Scheibenwischer gehängt.
Was zu machen ist.
Sodass die gleich bei Arbeitbeginn wieder loslegen können. Und das hat mir so einsätzlich gefallen mir. Aber sie sind wohl auch manchmal sehr anstrengend.
Ja.
Und da gab es auch einen Projektleiter, der hat sich wohl dafür eingesetzt, dass, also wenn es da ein Gruppe B und ein Rennauto von der Version gibt, da sollte man dann schon den Steckkönig draufsetzen.
Der schon die Straßenversion gut kannte und dann passt es auch mit der Rennversion.
Ja. Ja gut, also der erste Einsatz war dann in Daytona.
1986.
Genau,
ja.
Mit dem Kai Snirup, der Kanadier, ja. Das war mein Mann da drüben, mein Zweiter. Oder ich dem sein Zweiter. Und das war, da kann man ganz klar sagen, das war einfach auch ein bisschen zu früh, dort den Einsatz zu machen. Das Auto war einfach noch nicht ganz auf dem Stand, den man sich gewünscht hätte und der sein hätte müssen. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass man auch den Mut haben muss, auch mal nicht ganz so perfekt einen Einsatz zu machen, denn man lernt eine ganze Menge dabei. Was aber in dem Fall auch bei den Amerikanern damals, ich glaube, das kann man heute sagen, nicht so gut ankam. Die Amerikaner haben geglaubt, jetzt kommt ein einigermaßen bezahlbares GT oder Auto, von das ins amerikanische Reglement reinpasst. Und das sind eben viele amerikanische Autos gefahren, die deutlich schneller waren.
Okay.
Ja, und die Preise waren von unserem Auto schon auch schon stattlich.
Sehr extrem, ja.
Und das haben die Amerikaner. Da haben wir also nicht so arg mit Ruhm uns bekleckert, denke ich mal. Wobei sonst es ja immer so war, jahrelang, immer wenn Porsche mit irgendeinem Auto kam, haben die Amis schon gesagt, so,
jetzt gewinnen sie wieder.
Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben eigentlich schon richtig riesigen Respekt gehabt vor den Porsche-Autos.
Ja.
Und das hat ja auch jahrelang ungeheuer funktioniert.
Ist ja geprägt worden durch die Can-Am mit dem 1937, mit dem Mark Donohue, was Sie eben schon gesagt haben. Sie sind den Wagen auch mal gefahren, ne?
Ja.
Beim Oldtimer Grand Prix.
Am Ring.
Ja.
Ja, da bin ich das Auto auch mal gefahren. Ja, also das zu Amerika, da war auch noch auch viel Glück wieder dabei. Wir hatten Reifenprobleme.
Okay.
Und da saß ich auch drin wieder mal. Und da ist ein Reifen, hat sich da verabschiedet.
Okay.
In der Stellwand. Hinten rechts. Ging hervorragend gut, aber ich denke, da war ich Fahrgast. Es war nach unten viel, viel Platz. War nicht weit weg von Beginn der Boxen. Und da ist schon ein riesen asphaltierter Platz. Keine Hindernisse, keine nichts. Und was mir ganz wichtig war, ist, ich habe ja Autos um mich herum gehabt, aber
nichts getroffen.
Nichts getroffen. Und ich habe auch noch aufgeschaut nach denen. Also das ging alles gut. Und ich bin da drehenderweise bis zum Ruhestand darunter gekommen. Und hab dann zum Herrn Fall gesagt, über Funk, ich brauche ein neues Rad hinten rechts. Jetzt sind die schnell gekommen, die waren nicht weit weg. Sind die, und dann sagt er, wissen Sie was, Sie brauchen nicht ein Rad, Sie brauchen vier Räder. Ich habe gebremst, voll auf Bremse und gewabbert, was passiert, sind die alle durchgeschnitten.
Ja, klar, ja.
Ja, das war die Sache. Und dann haben wir schnell gesagt, jetzt schnell diese Kunststoffbrücke zusammenholen zu den Monteuren. Weil wenn die Amerikaner mit der Kehrmaschine kommen, haben wir keinen Kotflügel mehr. Und dann haben wir ganz schnell unsere Brücken geholt und das Auto hat am anderen Tag nichts mehr gehabt.
Okay.
Das ist wie ein Puzzle, haben wir den Kotflügel wieder zusammen.
Achso, Sie sind tatsächlich wohl angeschlagen noch.
Nein, so, das ist vom Reifen.
Ach, vom Reifen, ja klar, ja.
Das sind die Fetzen weg.
Hm. Schade, dass der eigentlich so schnell dann aufgegeben wurde, aber ich glaube, das lag am Reglement, ne? Das geändert wurde.
Ja gut, ich weiß auch
nicht. Und am Geld vielleicht bei Porsche, ne?
Ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, was da für Gedanken da waren. Es war auch, glaube ich, Zeiten, wo die Reglements gerade ein bisschen hin und her geschoben wurden. Und auch da Unsicherheiten da
waren. Ja, genau. Es war einfach auch teuer, die Autos natürlich darauf immer wieder abzustimmen und immer wieder in eine besondere Richtung zu entwickeln. Und das Geld bei Porsche war ja damals schon nicht so, dass es vom Fließband geflossen ist.
Nein, das stimmt. Ja, da können wir, glaube ich, sehr froh sein, dass auch der Ferdinand Porsche immer sehr bedacht und, glaube ich, doch auch eben aufs Geld und auf das Bezahlen seiner Mitarbeiter gedacht hatte. Mhm. Weil das Geld ist schnell weg, wenn's mal...
Ja, wenn es mal losgeht, ne? Das stimmt.
Ja. Und das mit Le Mans war es dann so, da war ein Vortraining, da ist auch wieder das Auto gefahren. Da ist das mit der Startnummer 203 in Rodmans Lackierung.
Ja.
Und da bin ich im Training gefahren und ich muss ehrlich sagen, ich war nicht zufrieden mit der Straßenlage. Und war ja ein Allradler, ne?
Ja, ja.
Und da bin ich dann aber an. Ich hätte auch das Rennen fahren können. Da gab es aber dann ein Gespräch auch zwischen Herrn Falk und mir. Der Price Cop hatte damals einen Unfall mit dem schnelleren Porsche-Auto, also mit einem Werksauto. 96, kann das sein. Also der hat einen brutalen Unfall gehabt mit dem. Nichts passiert ihm. Auto kaputt, nicht mehr zu verwenden. Und der hätte sollen mit dem Kais Niro fahren. Und dann haben wir gesagt, komm, der kommt jetzt extra von Kanada daher. Setze den in das 203, in den 961 rein. Und na ist gut, und ich fahre nicht. Da hat aber der Kerl auch Pech gehabt. Der hat am Sonntagmorgen, jetzt hat er sich verschaltet oder irgendwas, hat auch zu brennen weg. Und er war ausgefallen. Also, naja. Aber das ist Motorsport einfach.
Ja, klar. Das machen wir so nicht, kleine Artikel. Ne?
Nicht wenn oder aber hätte sollen oder das geht alles nicht.
Sie haben auch eine Sache noch initiiert, was ich ganz interessant finde, den 928 als Rennwagen für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ne?
Es war so. Das war ein Kollege, der Hans Lausiger und ich. Wir hatten auch zusammen gearbeitet am gleichen Arbeitsplatz, wenn man so will. Also wir sind, glaube 50 Jahre lang können wir uns schon, also das ist schon gewaltig. Bis heute noch. Gell? Also, und damals war bei der Rallye-Europameisterschaft gab es da. Da fuhr mit Jaguar, Rover, BMW, Volvo glaube ich auch. Also auf jeden Fall Autos, große Autos eigentlich. Und da haben wir zwei gesagt, Mensch, der 28er, das wäre doch eigentlich so ein Auto, der würde doch da reinpassen. Und es wäre auch vom Reglement, da haben wir echt schon drüber nachgedacht, wäre es auch machbar gewesen. Wir hätten müssen hinten ein bisschen Platz gewinnen, das wäre aber gegangen. Da gab es ein Maß vom hinteren Sitz, in dem Fall von dem hinteren Notsitz des 928ers bis zum Dach beim 28er bis zur Heckscheibe.
Ja.
Das wäre machbar gewesen.
Ja.
Und dann gab es noch ein Maß von Kupplungspedal bis zum Sitz. Also es wäre machbar gewesen. Ich sage, das wäre doch ein Auto in diese Meisterschaft. Ja, was machen wir? Ja, da müssen wir zeigen, wie dass das geht. Und jetzt kommt wieder, sie geben mir gute Beispiele. Sie sind ja schnell wieder da alle. Dann sind wir zum Herrn Bott. Schon der Satz, dann sind wir zum Herrn Bott. Was glauben Sie, heute käme so ein junger Mann, wie wir damals waren,
nie dahin.
Nie dahin.
Ja.
Der kommt nicht mehr in das Zimmer vom Herrn Bott rein.
Mhm.
Der kommt, wenn es hochkommt, zur Sekretärin. Wenn es hochkommt.
Mhm.
So. Also wir gehen dahin, melden uns bei der Sekretärin, die sagt, ja, ich mache einen Termin aus für euch. So, jetzt sind wir dahin. Aber Herr Bott, wir haben folgende Idee. Der 928er, den den könnte man als Rennauto oder als Rallyeauto darstellen. Ja, sagt er. Ja, und wie wollt ihr das überhaupt mal beweisen, dass es überhaupt geht mit dem Auto? Sage, ja, da haben wir uns schon erkundigt. Wir können und dürfen beim Langstreckenpokal am Nürburgring, bei dem VLN heißt es halt, glaube ich.
Ja, NLS
dort
heißt es jetzt. Ja.
Könnt ihr als Prototyp fahren. Und das ist machbar. Er sagt, Herr Bund, ja. Sagt er, gut. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo so ein ausgelutschter 28er rumstehen haben. Dann könnt ihr den nehmen. Geht dann her, ruft in der Dauerlaufabteilung an, in der Abteilung, wo über die Holperstrecken fahren. Und sagt, habt ihr einen 28er da, der seine Sollkilometer bereits hinter sich hat und alle Ergebnisse schon geliefert hat? Ah ja, da haben wir einen da. Also, dann kriege ich die zwei. Und dann sind wir wieder gegangen.
Haben Sie das Auto abgeholt und umgebaut?
Ja, und umgebaut haben wir es nach Feierabend. Mit zwei Monteuren, die erfreut gehabt haben, das hat nichts gekostet, der Porsche. Hm. Das haben wir halt abends gemacht. Gut, Werkstatt haben wir benutzt.
Ja, nee, aber irre, oder? Dass das so hemdsärmlich und so einfach geht.
Ah, ja.
Man geht zum Herrn Bott, der ruft im Dauerlauf an.
Das sind einmalige Geschichten, glaube ich. Das geht nie mehr.
Ja, das glaube ich auch nicht. Da kommt der Wachschutz.
Nie.
Und sagt so, jetzt raus, jetzt ist Feierabend.
Ja.
Und die Gewerkschaft sagt auch, man darf nicht länger als 8 Stunden da sitzen.
Ja, was da alles kommt und Sicherheit.
Ein paar Sachen zusammen,
wir dürfen doch da nicht alleine schaffen, ja, nachts klar. Oder abends. Ach, hör doch auf. Und dann sagt man zum Herrn Wood, wir brauchen auch noch ein Zugfahrzeug und einen Hänger. Ja, sicher, das ist kein Problem. Da steht euch ein LT mit Anhänger zur Verfügung. Wir haben für 5 Läufe mal vorgesehen. Mhm. Ja gut, dann haben wir gemacht und getan. Und dann haben wir noch mit Geld ein bisschen was probiert. Und da habe ich wieder durch einen Freund meines Bruders in das Haus Trigema, also zu dem Wolfgang Krupp.
Ja, der Mann, ist das nicht der Mann aus der Fernsehwerbung vor der Tagesschau?
Wolfgang ja, und sein Affe auch. Oder?
Und sein Affe.
Ja. Also gut, jetzt bin ich dahin. Ist auch interessant. Ich meine, das ist jetzt mit Rennsport nicht mehr ganz so viel, aber bin ich zu ihm hin, dann sagt er, also was glauben Sie, also der war nicht ganz einfach. Der
Mann. Nee, das glaube ich. Ich habe ein paar Interviews
gesehen. Was glauben Sie, hat er gesagt, wie viel so Motorradrennfahrer und sonstige Rennfahrer zu mir kommen, wöchentlich. Und außerdem habe ich noch nie sowas gesponsert. Der hatte mal ein Jet, ein Touristik, also ein großes Flugzeug mit der GEMA-Farben gemacht. Wunderschön. Das hat er mal eins gehabt, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe aber Bilder gesehen. Und ja, es ging also los. Ja, wo werden Sie denn fahren mit dem Auto? Sag ich, also Herr Grupp, da sind gewisse Schwierigkeiten da. Wir können nur auf der Nordschleife des Nürburgrings fahren. Ja, wieso? Ich habe geglaubt, Sie fahren in ganz Europa. Sag ich, nein, das geht einfach aus Zulassungsgründen nicht. Das Auto ist ein Prototyp. Das hat noch keine Homologation. Das kann nur als Prototyp starten und die am Nürburgring, die nehmen in ihren Läufen Prototypen als Klasse auf. Ja. So. Ah, oh, sagt er, das ist, also da, ich hab gedacht, jetzt ist das Gespräch aus. Und dann sage ich, dann ist mir noch was eingefallen. Ich sage, aber Herr Grupp, ich kann Ihnen einen Vorschlag machen. Dieses Auto, das nachher eher in Ihren Farben und mit Ihrem Namen lackiert ist, dieses Auto fährt immer, wenn Rennen sind, freitagabends im Hauptverkehr von Weisach zum Nürburgring. Und wir, dieses Auto, den Schleppwagen fahren wir, also mein Co-Pilot und ich, selber. Und wir fahren 80 km/h, weil es vorgeschrieben ist. Und was glauben Sie, wie viele Leute im Feierabendverkehr, wie viele Autos da an uns vorbeifahren und Ihr Auto sehen?
Ja.
Dann hat er gesagt, das machen wir.
Da muss man auch drauf kommen in dem Moment. Das ist gut.
Das machen wir, hat er gesagt. Und dann habe ich es geschafft gehabt. Dann hat er, jetzt kommt die nächste Geschichte. Dann hat er einen eigenen Designer beschäftigt. Ist ja in Ordnung. Er sagte, ja, wie stellen Sie sich vor, wie Ihr Auto vom Design her werden soll? Oder wie? Ja, gut, also hat er gesagt, das ist ja so. Ich habe feste Sachen mit dem Trigema Schriftzug und mit dem schwarzen Untergrund, und also das muss so sein. Auf dem Heck muss sein Deutschlands größte Tennis- und Sportkleidungshersteller oder so ähnlich. Ein ganzer Spruch stehen da. Der muss aufs Heck. Und dann seine wunderschönen Farben, blau-weiß-rot, und seine Schwinge. Wie so ein Vogel oder so, Schwinge, ja. Da kann man ja was machen draus. Ja, also das wird sein Designer wird da was machen. Gut, ging eine Woche oder was rum. Wir haben ja noch Arbeit gehabt genug. Dann habe ich mal wieder nachgefragt. Ja, der Entwurf, den schickt er mir. Und ja, jetzt kam ein Entwurf. Katastrophe.
Wollte noch den Affen auf dem Beifahrersitz haben, oder?
Ja, das war nicht der Fall, aber damals war die Zeit, ich sage immer, die Zeit der Hockeyschläger-Designs.
Ja.
Auch viele Reisebusse hatten doch so ein, wie war das jetzt so? Ja, am Schweller entlang irgendwelche Farben und dann hinten hoch.
Ja, hinten hoch, ja.
So ein Hockeyschläger, sage ich, ja. So war das auch.
Katastrophe.
Jetzt bin ich ins Studio, ins Design gegangen bei Porsche. Ist natürlich vorbeilich, da schlappe ich hin und kenne alle.
Ja, klar.
Simon, guck mal das an. Ein Designer hat gesagt, so kommt das Auto nicht auf die Rennstrecke. Das nicht, ich mache dir ein paar Vorschläge. Ich fahre auch mit dir nach Bullardingen zum Krupp.
Ja, okay.
Gesagt, getan, der hat wunderschöne. Die kennen ja das Zeichnen. Ja. Wunderschön.
Ja.
So wie er jetzt ist, so hat er das schön zeichnen. Ja. Und dann sind wir hingefahren, er mit, und haben einen 928er mit. Also irgendeinen, dass der Coupe auch mal sieht.
Wie das Auto aussieht.
Weil der Coupe ist ein Mercedes-Mann.
Ah, okay.
Hundertprozentige Mercedes-Mann.
Okay.
Und jetzt sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Ich meine, das ist ja schon peinlich, wenn du dann seinem eigenen Designer sagen musst, dass es so nichts ist.
Nichts, ja.
Und jetzt war der Designer plötzlich weg. Der ist plötzlich aufgestanden gewesen und war weg am Tisch. Da haben wir noch weil diskutiert und sagt er plötzlich, aber wo ist denn Ihr Mann da? Das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht am Auto unten ist. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Dann sind wir hin. Jetzt hat er so ganz feines, schmales, schwarzes Tape mitgenommen, mit dem die alles schön so darstellen. Und hat die ganzen Linien schon auf dem 28er drauf gehabt.
Seine Linien, mit dem hinten hoch.
Alles so aufgeklebt gehabt.
Ja.
Und dann sagt er, und dann hat er den Entwurf, sagt er, so machen. Mensch, ich weiß nicht, was der Designer denkt hat bei dem. So machen. Dann sagt er, Herr Kopp, soll ich Ihnen noch mal Bescheid geben, wenn das Auto in der Lackierwerkstatt steht und abgeklebt wird und so, da sieht man dann noch mehr,
ja. Wie
es wird.
Ja.
Nein, fertig machen, so machen.
Ja,
er war gestaunt.
Ja.
Und das ist lackiert, Das Auto ist nicht, jetzt ist es geklebt.
Ah, okay, das war lackiert.
Jetzt ist das mal lackiert. Das ist beim der hat für Porsche auch lackiert, Renault-Autos lackiert, der Bernhard Stahl. Der hat es lackiert, aber das war eine super Arbeit, wirklich schön. Ja, und dann sind wir ja gestartet mit dem Auto. Dann haben wir im ersten Lauf sind wir Vierter geworden. Zweiter Lauf, Zweiter und die letzten drei haben wir gewonnen.
Mit dem 928, wo der gesagt hat, das ist kein Rennauto, ne?
Ja, Gesamtklassement. Wir haben sogar noch Handicap gehabt, wir haben ein bisschen viel Benzin gebraucht. Ich muss einmal mehr tanken wie die anderen. Mhm. Und konnte die meistens in der vorletzten Runde oder letzten Runde abfangen wieder. Das war oben eine Spannung drin, die war gewaltig.
Was haben Sie da am Motor noch was gemacht? Oder ist der?
Ja, der hat ein bisschen, ich möchte mal so sagen, der ist sauber montiert und mit viel Liebe gemacht. Mhm. Da sind ein paar PS mehr dabei rausgekommen, aber nicht viel.
Ja.
Wir hätten gerne mehr gehabt und das wäre auch möglich gewesen. Aber da ging es dann wieder los, das ist natürlich klar. Da hat sich natürlich Porsche nicht mehr weiter reingewiesen.
Ja, klar.
Man, die haben Porsche selber, hätten es auch nicht geglaubt. Ja, die haben es nicht geglaubt. Es hat auch ein paar gegeben, die waren absolut nicht, die waren dagegen.
Naja, die haben Angst, dass Porsche das Gesicht verliert, ne?
Die waren dagegen und waren auch der Meinung, dass Porsche und Renault ist 911.
Ja.
Und nicht 928. Hm. Uns hat es gefallen.
Ja, klar, das ist wie immer hingucken.
Ja, wir sind ja dann 30 Jahre später. Wir sind ja noch in Daytona, waren wir auch noch mit dem Auto, aber da sind wir nicht gefahren. In Daytona ist der Vic Elford, Edwood und zwei Amerikaner gefahren. Und wir haben Betreuung gemacht.
Ja, okay. Und erstmal mit dem V8 wieder richtig dabei, ne?
Ja.
In Amerika.
Ja, und da würde ich sagen, haben wir auch eine gute Nummer abgegeben. Also das Porsche-Haus, Porsche. Ja. Die Armee haben am Anfang zuerst auch schon gemeint, oh, jetzt kommt der Porsche mit dem V8, jetzt aber. Und nachher haben sie gemerkt, naja, also so arg schnell ist er nicht. Aber der fährt und fährt und fährt. Der muss nicht bauen, der tankt und guckt nach dem Öl und guckt nach die Bremsbeläge und sonst fährt er. Und dann war der halt am 15. am Ende nach 24 Stunden. Und das war für die Armee toll.
Ja, klar.
Die haben das Beste gesagt, ja, die gehen ja abends dann heim und kommen am anderen Morgen wieder. Ja, der fährt ja immer noch. Ja, aber das ist doch das gleiche Auto wie bei uns da in der Ortschaft im Showroom. Und also da, ich denke mal, das hat einen guten Eindruck gemacht da.
Klar, ja. Ja, super Werbung, ne?
Ja. Und dann haben wir nach 30 Jahren gesagt, so, jetzt schauen wir mal, wo das Auto ist. Und das haben wir auch schnell gefunden. Das war in einem großen Lager, wo noch so viele Autos von Porsche waren.
Okay.
Und dann haben wir wieder neu begonnen zu fragen, hey, könnten wir das nicht wieder mal herrichten? Das wäre machbar. Einfach um das darzustellen, ja. Das Auto zu haben.
Ja.
Ja doch, das könnten wir machen. Aber nur unter der Bedingung, wenn es in der Lehrlingsabteilung bei Porsche gemacht wird.
Ja, okay. Dann
haben wir gesagt, nichts lieber als das.
Ja, klar.
Und das hat wunderbar geklappt. Und jetzt ist er ist bei einigen Sachen aufgetaucht noch.
Mhm.
So ist das nicht. Wir sind auch zweimal auf der Solidit gefahren, bei Solidit Revival. Und habe jetzt gehört, dass er auch in Ungarn mal mit war. Also dieses Auto ist gern gesehen. Das gefällt den Leuten. Es gibt scheinbar jetzt, das habe ich aber noch nicht gesehen, einen Nachbauten von irgendeinem Kunden, der es genau gleich macht.
Ah, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen.
Also der 928er Club ist natürlich auch mit uns in Verbindung.
Ja,
ja, die hegen und pflegen ihre Autos. Mhm. Also wirklich, die bemühen sich sehr und die verstehen inzwischen wahnsinnig viel von dem Auto auch. Die,
muss man ja auch, ne? Ja. Ich glaube, inzwischen mit der Elektrik und, ja, und der ganzen Technik, die da drin steckt, das ist schon ein Aufwand, das Auto zu erhalten.
Ne? Ja, und das tun die aber auch und pflegen es und reparieren viel selber. Und die 914er-Leute auch.
Ja.
Das sind auch solche, die auch viel selber machen.
Das ist super. Und das war auch schon fast das Ende als Rennfahrer. 1988 haben Sie aufgehört, oder?
Ja. Ja, ich habe... jetzt habe ich noch... Da bin ich immer noch... Aber da war ich schon weg bei Porsche. 1994 habe ich das mit Herrn Falk zusammen das Angebot bekommen, die Zeitnahme beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu machen. Für BMW. Mhm. Und das ging in Ordnung. Es hat das Haus Porsche da einverstanden. BMW hat mit den beiden alten Haudegen, der Zakowski, Zackspeed und Basche, nicht Basche, Roche.
Roche.
Der Motorenmann,
ja.
Der Roche. Die zwei haben die Idee gehabt, ein Dreamteam zu bilden.
Hat Rainer Braun schon von erzählt, ja, genau.
Ja, genau. Und das Dreamteam, da müssen alle 50 Jahre alt mindestens sein oder älter.
Ja.
Also die Mechaniker, die Fahrer, die alle, Zeitnehmer, alle. Und da hat Herr Falk hat dann mich gefragt und haben wir zusammen die Zeitnahme gemacht. Es hat leider damals nicht geklappt, durch auch Wetterbedingungen und Unfällen, weil wenn sowas in die Welt gesetzt wird, dann sagt man ja immer zunächst, ach, weißt du, da fährt man so ein bisschen rum.
Ja, das haben sie aber schon sehr ernst genommen. Ne?
Das, wenn der Erste rausfährt zum Training und sie gucken auf die Uhr und wissen, jetzt müsst ihr dann kommen, stehen alle auf und sind am Bildschirm und schauen, was er von der Zeit fährt. Von wegen leicht nehmen, mein lieber Mann.
Hans Hermann war der Fahrinstruktor damals.
Ja, das kann sein. Ja. Ja, und das haben wir also durchgezogen, trotzdem. Also, wir sind beide nicht weg vom Zeitnahmetisch. 24 Stunden, wir haben uns nicht ablösen lassen, das haben wir ganz durchgezogen. Ja. Und dann habe ich, und die waren gut, also das ist auch nicht so gewesen, dass die da irgendwelche ausgelutschte BMW bringen.
Nee, das war
die haben was Gutes. Material gebracht.
Ja.
Aber hallo. Und dann habe ich das Einzige, was ich zum Herrn Roche gesagt habe, Herr Roche, wenn Sie es bei Ihrer Geschäftsleitung nochmal durchsetzen können, nochmal zu starten im nächsten Jahr, würde ich gern nochmal mitmachen. Aber auf dem Fahrersitz, nicht bei der Zeitnahme. Da hat er nur gesagt, ich hab's gehört. Gut, dann ging viele Zeit rum, kam Winter, kam Frühjahr und im März habe ich einen Anruf bekommen, wie denn meine Konfektionsgröße sei. Und es hieß, ich kriege einen Anzug von denen. Und dann habe ich da einen Sitzplatz gekriegt, und zwar beim Rano Altonen,
Rainer Braun,
ja. Hubert Hane und ich, wir vier. Und das zweite Auto, da saß Heyer, Fritzinger. Oh, kann sein, dass der Rainer Braun im zweiten Auto war und bei mir so Gerd Schüler war. Gerd Schüler war bei mir. Und der Rainer war dann dort, da war Fritzinger, Rainer Braun, ich glaube Weiß hieß da einer, der auch ganz gut am Ring ist. Also da ist er dann auch so, man interessiert sich dann hauptsächlich für seine Gruppe.
Ja.
Und da war es auch so, das ist alles gut gegangen, die haben auch Ersatzmotoren gehabt und alles. Also Bedienung wie Formel 1, unglaublich. Und dann war nebendran war der Bigazzi, der für BMW die Werkseinsätze gemacht hat.
Mhm.
Also so wie Just für Porsche oder Audi nachher. Und jetzt kommen nämlich schon wieder so, man fährt halt bloß. Wenn wir direkt hinter den Jungen mit Jack Odo und weiß ich, wer das alles war, wenn wir hinter denen direkt wären am Ende. Das wäre natürlich grandios.
Ja.
Das wäre wohl grandios. Ja. Das wäre ja für BMW eine tolle Sache.
Ja,
ja. Ja gut, das, da ist dann jetzt auch, auch wieder mit dem Wetter hat es auch begonnen zu regnen, viel zu regnen. Da ist der Rano rausgerutscht am Flugplatz. Aber er ist an die Boxen gekommen. Wie, weiß ich nicht, er hat keine Scheibe, gab mir nichts mehr. Da ist der Rallye-Fahrer rausgekommen.
Ja, natürlich, die können das irgendwie. Ne?
Der Rallye-Mann, der kann das. Und da hat er sich vielleicht irgendwo hinter einkängt und mit dem sein Licht ist oder wahrscheinlich so. Und dann hat man dieses Auto repariert, erstaunlicherweise. Also jetzt ohne Übertreibung, die haben mit dem Vorschlag haben wir ausgebeult. Einen großen Vorschlag haben wir. Aber das hat plötzlich wieder 4 Scheinwerfer gehabt, also Spiegellichter und Scheinwerfer. Und dann bin ich als Nächster dran gewesen. Dann bin ich gefahren, ging eigentlich ganz gut wieder. Auf einmal habe ich was wegfliegen gehört. Vorne rechts. Bing! Aha. Und nach gewisse Kilometer wieder. Bing! Wir haben Funk damals, so waren wir schon so modern. Aber ich gesagt, also bei mir fliegt immer wieder mal ein Teil weg. Vorne rechts. Aha. Ja, kannst du kommen an die Boxen? Sage ich, ich bin auf dem Weg. Ich fahre auch noch, ich fahre auch nicht gerade langsam, aber ich fahre schon etwas vorsichtiger. Ja gut, es hat gereicht, ich bin dort angekommen, da lag eine komplette Vorderachse rechts dort. Eine komplette Vorderachse.
War schon bereit gelegt?
Ist schon da gelegen.
Okay.
Oder linker halt, ja. Das ist alles montiert worden. Und dann, da waren wir noch, ich habe immer noch vom 4. Platz geträumt. Und dann ist der Hubert Hane gefahren. Und der ist nach ein paar Runden nicht mehr gekommen. Und der ist unten in Breitscheid auf Mauernhof. Der hat, sagt, er hat nicht mehr lenken können. Der. Keine Reaktion mehr. Das glaube ich dem auch.
Mhm.
Und vermutlich ist es ein Folgeschaden des Allerersten.
Wahrscheinlich, ja, klar.
Ja, das gibt halt.
Ja.
Und das habe ich auch in der Rennerei kennengelernt als Betreuungsmann,
ja.
Dass das eine ganz, ganz schwierige, verantwortungsvolle Aufgabe ist, ein verunfalltes Auto wieder freizugeben fürs weitere Rennen.
Mhm.
Das ist nicht einfach, weil im ersten Moment sehe ich manches doch gar nicht, wie weit hinein so ein Auto kaputt ist.
Mhm.
Und dass sich das bewegt und noch fährt, das ist ja alles, das tut ja alles noch.
Ja,
aber was bricht denn dann noch ab? Also das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und das ist manchmal sehr schwierig, auch für den Renningenieur zu sagen, Schluss, aus, in Box ist eben Ende. Schwierig.
Ja.
Ja, das war ein Ausflug zu BMW. Hat auch Spaß gemacht.
Das Auto ist
prima gegangen. Es waren M3. Die sind flott gegangen.
Cooles Auto.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, und dann war 1992 war Ihre Zeit bei Porsche vorbei. Ne?
Ja.
Das Porsche.
Also 92, ja, war es dann vorbei. Am 11.12.92. Vergesse ich nicht, vielleicht.
Das glaube ich.
Weil das war. Ja, es war schon auch ein bisschen schwer. Es gab ein Angebot eben für Ältere, sozusagen.
Ein tolles Leben für Porsche.
Ja, das kann man so sagen. Und ein komplettes Leben für Porsche.
Eine beeindruckende Zeit. Und Sie machen jetzt ja immer noch viel eigentlich wieder.
Ja.
Ne? Also viel Fahrinstruktor, Trainings
auf Rennstrecken
machen Sie noch.
Ja, aber das wird weniger und das ist auch in Ordnung so.
Ja, ja.
Es gibt halt neue, andere Institutionen, die auch die Fahrtraining anders machen wie wir. Und
ja.
Ich glaube, das ist okay so.
Ja.
Ja, das soll jetzt die neue Mannschaft machen. Das ist in Ordnung, wenn wenn Fragen da sind, dann werden wir immer da sein, was zu beantworten, auch wenn es vielleicht nicht ganz in das Konzept reinpasst. Das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen leichter, mal was zu sagen.
Ja, das stimmt, früher. Das stimmt. Ich stecke mich. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage.
Ja.
Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter,
ja.
In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Ach so.
Ja.
Ach so, und das ist aber auf einer Rennstrecke auch, oder?
Wo Sie wollen. Sie können jedes Auto und jede Strecke,
aha,
wie Sie möchten.
Aha. Dann nehme ich den 908-3.
Habe ich mir gedacht. Und auf welcher Strecke?
Immer ein Nürburgring wäre schon toll, aber muss vielleicht nicht unbedingt sein.
Targa Florio vielleicht, oder?
Hm?
Targa Florio.
Ja,
reicht das? Reicht nicht ganz für eine Runde.
Nein, das reicht nicht ganz. Aber ich habe auf der Targa noch was Wunderschönes erleben dürfen in 2016. Da wäre die 100. Targa gewesen.
Mhm.
Und da bin ich eingeladen worden. Und zwar mit Linge, Vic Elfort, Lennep und ich.
Ja, okay.
Und wir hatten Autos, Linge hat einen Spider, ich bin ein Abarth Carrera gefahren, ich bin ein Dreikantschaber gefahren.
Ah, okay.
Und leider ist die Strecke in so einem schlechten Zustand, dass wir nur Abschnitte fahren konnten. Aber wir sind zum Beispiel von Start und Ziel rauf bis Colesano und dann wieder zurück. Oder wir sind von Colesano bis Cerda. Also ganz rum, auch unten am Meer entlang. Und mit Journalisten nebendran. Und immer Fahrerwechsel macht an einem Ende und dann wieder okay. Zurück. Das war also auch noch einmal was ganz
Tolles. Das glaube ich.
Ja, das war ganz toll. Und ja, also man wird schon nochmal total da reinversetzt. Und das fährt er schon, also auf der Geraden sind wir auch schnell gefahren.
Das glaube ich. Also es ist wirklich ganz faszinierend, Ihnen zuzuhören.
Hat ganz viel Spaß gemacht. Also das freut mich natürlich, das zu hören.
Herr Steckkönig, vielen Dank fürs Gespräch.
Nichts zu danken.
Das war Günther Steckkönig und übrigens haben mir einige von euch nach der letzten Folge geschrieben, dass sie wetten würden, wofür seine letzten 50 Liter draufgehen und mit dem 908 haben wirklich alle Ratenden von euch richtig gelegen. So, das hier war mein 99. Interview dieser Reihe namens Alte Schule. Anfänglich hatte ich mal gedacht, dass ich vielleicht 20 Namen zusammenbekomme, bevor mir niemand mehr einfällt, aber mit 99 Folgen hätte ich niemals gerechnet. Ihr seid es, die das möglich gemacht haben und dafür und für euer Interesse und eure Treue möchte ich euch an dieser Stelle einmal herzlich danken. Zu eurer Beruhigung sei gesagt, es ist noch kein Ende abzusehen, aber jetzt mache ich mal eine kurze Sommerpause und im September kommt Gast Nummer 100 und auf ihn habe ich mich besonders gefreut und ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Er ist einer der wichtigsten Industriemanager Deutschlands, er hat große Spuren in der Autobranche hinterlassen und macht es auch immer noch und er wird vieles aus seinem Leben erzählen und manches davon erstmalig öffentlich. Professor Wolfgang Reitzle wird nach der Sommerpause mein 100. Gast sein. Bis dahin gibt es immer mal wieder etwas Neues auf meinem YouTube-Kanal. Da freue ich mich immer, wenn ihr den abonniert oder natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im September wieder an dieser Stelle hören. Bleibt gesund und habt schöne Ferien.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.